Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Ja, heute möchte ich zu etwas sprechen. Es hat natürlich auch mit Glauben zu tun, ist klar. Wir sind ja eine Gemeinde und das Thema, was mit Glauben zu tun hat, das ist ja vielleicht nicht so ganz ungewöhnlich. Es gibt ja so die verschiedensten Aspekte des Glaubens. Ja, und ich möchte heute mal einen herausgreifen. Es ist einer, der uns bewegt, der uns täglich umgibt, mit dem wir täglich zu tun haben, aber über den man vielleicht nicht ganz so offen spricht. Wo man untereinander auch sich bedeckt hält, auch nicht so sagt, wie ist es bei mir? Was habe ich da nicht? Da ist man sehr zurückhaltend. Es gibt viele Dinge, über die man offen redet. Ja, ich habe was Wunderschönes mit dem Herrn erlebt. Ja, Wunder, Bewahrung beim Autofahren. Oder vielleicht umgekehrt, ich habe eine Dummheit beim Autofahren begangen. Ich habe nicht so ganz aufgepasst. Vielleicht ist man auch so offen, das auch zu bekennen. Aber der Aspekt, den ich jetzt hier behandeln möchte, ja, da ist eigentlich nicht so eine große Offenheit da. Da bitte ich jetzt mal um das entsprechende Bild. Es soll heute um das Thema Glaube und Geld gehen. Ja, Geld ist natürlich, ist klar, was es für eine Funktion hat. Geld kann er sagen, es ist auch Vermögen. Wenn jemand sagt, ich habe nicht viel Geld, gut, kann natürlich sein, aber dafür hat er viele Immobilien. Ja. Ich kenne jemanden bei uns in der Nähe, der sammelt Grundstücke wie andere Briefmarken. Ja, und da steckt das Vermögen halt in den Grundstücken. Also das ist da nicht eigentlich auch mit eingeschlossen. Ja, wenn man hier sieht, Bargeld, ja, so Symbol für Geld. Hab gedacht, ich spreche mal über dieses Thema. Denn es hat mich beruflich, bewegt mich das natürlich sehr stark. Ich arbeite bei der Institution in Deutschland, die sehr viel mit Geld zu tun hat, die eigentlich am meisten mit Geld zu tun hat, die auch mit viel Geld zu tun hat. Bei der? Da unten? Ja, da unten steht es, bei der Deutschen Bundesbank. Und ich habe früher auch mit Bargeld zu tun gehabt, vor Jahren, allerdings noch zu D-Mark-Zeiten, Verwaltung von Bargeldbeständen. Die Kreditinstitute zahlen ja bei der Bundesbank ein, das Geld wird gezählt, auf Echtheit geprüft, wieder ausgezahlt. Alles wird dort vorgehalten. Wenn man hier sieht, diese Menge hier, man kann es ganz hinten, gutes Licht ist hier an, man sieht es nicht, das sind 4 Reihen tief, 5 hoch, Pakete, wie viel könnten das sein? Das sind 50, das sind immer 1.000 pro Paket. 50 mal 1.000 sind 50.000. Jetzt 5 hoch. Also 50.000 pro Paket. Und 5 Pakete hoch. 250.000. Sehr gut. 4 tief, 4 rein tief. 1 Million. Und 1, 2, 3, 4, 5. 5 Millionen. Ja, das sind Dinge, die habe ich früher mal bei der Bestandsaufnahme 2 Sekunden erfasst. Ja, wenn man so täglich damit solchen Mengen zu tun hat, aber es umgibt ja uns ja wirklich dieses Bargeld. Das ist ja etwas, mit dem man ja einfach täglich zu tun hat. Und ja, und das wollen wir, und wir haben ja viele Bereiche in unserem Leben und das ist auch ein Bereich und über den möchte ich heute mal sprechen. Können wir nochmal das nächste Bild sehen, da gerät man ja auch in Entzücken. Ich habe geschrieben, wo das aufgenommen wurde, nicht, dass jemand denkt, das ist ein Kellerraum bei mir. Ja. Nein, nein. Das sind übrigens ganz große Barren. Ja, und da hat ein Barren ungefähr einen Wert vom Einfamilienhaus, über 300.000, 320.000 Euro. Und da kann man sich vorstellen, was da für Mengen gelagert sind. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil des Goldbestandes, des nationalen Goldbestandes, der bei der Bundesbank ist. Teils auch im Ausland, aber Gold, das ist ja auch ein Symbol für Vermögen. Ja, seit vielen Tausenden von Jahren ein Zahlungsmittel, Gold. Und ja, und man hört ja heutzutage viel über Geld und auch diese Euro-Krise, diese Staatenkrise. Es gibt jetzt kaum Zinsen auf Geld mit Griechenland. Wie geht es da weiter? Können die bald nicht mehr zahlen oder gibt man ihnen immer wieder Geld? Ja, da heißt es auch, ja, das letzte Mal, und dann heißt es, das allerletzte Mal habe ich jetzt mal gelesen, da vielleicht das allerletzte Mal, ja, und dann geht es da so weiter. Das sind so Dinge, über die wollen wir heute nicht so unbedingt sprechen, sondern was hat es eigentlich auch mit unserem Leben zu tun? Da bitte ich mal jetzt einfach mal um das nächste, genau Funktionen des Geldes. Ja, Geld ist natürlich auch sehr wichtig, denn wie können wir unsere moderne Gesellschaft ohne Geld gestalten? Früher zu Zeiten des Alten Testamentes, was war? Die haben irgendwas angebaut, ja, die haben Vieh gehabt. Und die haben damit irgendwelche Produkte erzeugt und die haben sie dann getauscht. Heutzutage ist es schwierig mit dem, was wir da machen. Ja, mit unseren Produkten, wie können wir miteinander tauschen? Jetzt sehe ich da den Thomas sitzen, der baut Fahrstühle, ne? So Expressfahrstühle. Aufzüge, ja. Genau. Na, weißt, und du, ich weiß nicht, isst du gerne Eier? Nicht so. Gut, aber vielleicht musst du mal zum Zahnarzt. Dann sagst du, naja gut, der Friedemann ist auch da, das ist ein Zahnarzt unter uns. Ja, sagt er, du Friedemann, ich habe ein Problem, ich habe Zahnschmerzen, ich müsste mal zu dir kommen. Wie kann ich denn zahlen? Na du, deine Praxis ist im ersten Stock, ich baue dir einen schönen Fahrstuhl ein. Ja? Naja, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber es wird schon schwierig. Deswegen einfach Geld, dass man einfach tauschen kann. Eine moderne, arbeitsteilige Gesellschaft wäre ohne Geld gar nicht vorstellbar. Ja? Auch viele Dinge, die wir ja auch, wie gesagt, ganz im Alltag oder wenn man jemanden unterstützen will, ja, irgendwelche Glaubensgeschwister im Ausland, ja, früher, wie muss man es zu Paulus Zeiten machen, mit Boten. Da musste wirklich jemand laufen. Und heute geht es ganz schnell mit Überweisungen, dass sie über Geld verfügen können. Und können dort eben die Produkte kaufen, die sie benötigen. Nahrungsmittel, Baumaterial, was es auch sein soll. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Aspekt des Geldes. Geld ist eine Recheneinheit. Man kann Dinge miteinander vergleichen. Was ist etwas wert? Wir haben das Beispiel vorhin mit den Edelmetallen gehabt. Wie viel ist ein Edelmetall wert? Oder auch die Arbeit. Die meisten von uns stehen noch im Berufsleben, verdienen etwas. Können sagen, so und so viel verdiene ich. Jetzt kaufe ich mir das, was ist denn das im Verhältnis wert? Was ist ein Auto wert? Was ist ein Haus wert? Was ist ein Brot wert? Wie viel verdiene ich? Das kann man auch miteinander vergleichen und sagen, ja, die Funktion einer Recheneinheit. Dann haben wir noch einen Aspekt, Wertaufbewahrung. Man sieht ja hier diese Schatztruhe. Ja, nicht alles gibt man sofort aus, sondern man spart auch etwas. Es ist ja auch durchaus sinnvoll, für schlechte Zeiten etwas in Reserve zu haben. Man muss an das Alter denken, wenn man nicht mehr so viele Einkünfte hat. Die Rente ist ja nicht mehr so hoch und die wird noch niedriger in Zukunft ausfallen. Das sind natürlich auch so Ängste und sagt, ja gut, ich muss auch für größere Anschaffungen, wenn man ein Haus hat zum Beispiel, Reparaturen und ein Auto, ja, dafür einfach Geld zurücklegen. Das ist auch etwas, was auch im Alten Testament auch schon praktiziert wurde. Ja, es gab ja mal eine große, große Hungersnot. Und wir kennen ja die Geschichte mit Josef. Was war mit seinem Vater? Land Kanaan, wo die Brüder mit dem Vater zurück waren, also dort waren, ja, die hungerten. Und dann sagte auch, oh, wir müssen was kaufen, wir haben hier aber nichts. Aber in Ägypten gibt es Korn, gibt es Getreide. Und was sagte der Jakob? Ich habe nur etwas gespart. Hier habt ihr noch etwas Silber. Und mit diesem Silber sind die nach Ägypten gegangen, die Brüder, um dort Getreide zu kaufen. Also etwas für Notzeiten aufgehoben. Ja, von Vätern schon geerbt für Notzeiten. Das ist auch eine Funktion des Geldes. Ja, man sieht auch, Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Also Vieh ist klar, man tauschte auch mit Vieh, man tauschte auch mit Getreide, das findet man öfters auch im Alten Testament, aber Silber und Gold, ja, das war also auch durchaus üblich. Und im 1. Mose 23, Vers 16, und Abraham hört auf Ephron, und Abraham wog für Ephron so viel Geld ab, wie er von den Ohren der Hittiter gesagt hatte, nämlich 400 Schekel Silber, das im Kauf gangbar und gültig war. Kauf gangbar und gültig, das heißt, die haben so Gewichtseinheiten gehabt. Schekel, das war eine Gewichtseinheit. Ja, und das war genau, aha, das ist so zu viel wert, kannte man auch. Und in Markus 6, Vers 8 findet man auch die Aussage von Jesus, und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen, als nur einen Stab, keine Tasche,
kein Brot, kein Geld im Gürtel.
Alten Testament, da finden wir eigentlich immer so Silber, Gold, diese Aussagen. Es gab eigentlich im Alten Testament auch noch keine Münzen. Die kamen erst in der nachbabylonischen Gefangenschaft auf. So richtig mit den Persern, als sie damals Palästina besetzt hatten. So die persischen Münzen, das waren so die ersten Münzen, die in Israel im Umlauf waren. Alles, was man davor hat, ja, an Geschichte im Alten Testament des Volkes Israels. Münzen gab es nicht, auch nicht zu Zeiten von Salomo und auch nicht zu Zeiten von David. Das kam erst später. Geld war also auch im Alten Testament und im Neuen Testament ein fester Bestandteil des Lebens. Jetzt haben wir so eine Definition von Geld. Und auch in der Bibel, wie das auch vorkam, ganz kurzer Abriss. Was empfinden wir eigentlich, was assoziieren wir mit Geld? Ja, es gibt ja die Aussage von Jesus in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da haben wir jetzt auch ein schönes Bild. Mal ein zweiter. Ja, die Anbetung des Mammon. Mammon kommt von Monmonia, ist ein aramäisches Wort für Reichtum und Besitz. Und Jesus greift es auch auf, wie man es assoziiert. Mammon, das ist ja fast wie ein Götze, den man anbetet. Ja, ich bete dich an, die Frau, zu den Knien des Mammons. Und die hält einen Beutel in der Hand, wie man sieht. Ja, Symbol für Geld, für Reichtum. Man betet den Reichtum an. Das ist die Versinnbildlichung. Ja, das ist das, was man oft anbetet. Oh, Geld, Mammon, ja, das ist was Negatives. Wir kommen noch später dazu, was Geld für uns im Einzelnen auch bedeutet und bedeuten kann. Aber eine Frage, die wir zuerst beleuchten wollen, welche Rolle spielt Geld für Gott? In Jesaja 1, Vers 11 heißt es, was soll mir die Menge euer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig. Und am Blut der Jungtiere, Lämmer und Böcke, habe ich keinen Gefallen. Wenn man an das Alte Testament denkt, vor allem 5. Mose, die ganzen Opfervorschriften, was man da machen soll, wie man das machen soll, wie die Priester sich reinigen sollen, wer was bringen soll, das ist alles detailliert geregelt. Das nimmt einen großen Teil ein. Also wenn man die Bibel wirklich mal chronologisch mal durchliest und man kommt darin, man denkt, wann geht es endlich mal weiter mit anderen Dingen? Da wird alles so aufgeführt, aber es ist trotzdem mal interessant zu lesen, in welcher Detailliertheit ja dieses Regelwerk damals von Gott auch aufgestellt wurde. Und jetzt sagt einfach Gott, ich habe daran keinen Gefallen an diese Opfer. Und in der Tora ist das so ausgiebig geschildert. Gott, das muss man einfach sagen. Warum hat er das gesagt zu Jesaja? Das hing auch mit der Einstellung der Menschen zusammen zu diesen Opfern. Gott, was hat Gott gemacht am Anfang? Er hat die, nicht so schüchtern, was hat Gott am Anfang gemacht? Die? Ganz am Anfang. Die Welt geschaffen, genau. Wenn Gott, der Schöpfer des Universums, ist er auf irgendwelche Opfer angewiesen. Tiere, Geld von uns. Eigentlich nicht. Ne? Also das ist absolut banal für Gott. Das hat bei Gott keinen Bestand. Für Gott absolut unwichtig. Gottes Maßstäbe sind dem Menschlichen oft auch entgegengesetzt. Es gibt ein schönes Beispiel. Wir in unserem Arbeitsleben oder wir haben ja verschiedene Berufe. Es gibt manche, die haben irgendeine Ausbildung gemacht, manche haben vielleicht einen angelernten Beruf, andere haben studiert. Jeder verdient unterschiedlich. Ja, manchmal überlegt man sich, verdiene ich eigentlich, ist es richtig, dass ich so viel verdiene oder zu wenig verdiene im Verhältnis zu anderen? Bin ich zu schlecht gestellt? Das werden sich die meisten sagen, ich verdiene zu wenig. Die wenigsten würden sagen, ich verdiene zu viel. Habe ich wirklich nur ganz selten gehört. Muss man also auch sagen, ja, was ist gerecht, was ist ein gerechter Lohn? Es gibt ja auch einen Streik der Erzieherinnen, Sozialarbeiter. Ja, ist ja auch aktuell mit den Kindergärten gerade. Und was ist ein gerechter Lohn? Da gibt es ja ein schönes Beispiel von den Arbeitern im Weinberg, Matthäus 20, Vers 1. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg anzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er in seinen Weinberg. So, macht er ganz früh morgens, ja, so, Sonnenaufgang bis abends, Arbeitstag, 12 Stunden. Macht er eine Stunde später, macht er immer später, später, später. So, zu jedem wird ja gesagt, die Geschichte ist ja bekannt, ihr bekommt einen Denar. Und abends, nach getaner Arbeit, Sonnenuntergang, erfolgt die Auszahlung. So, die Letzten haben den Denar bekommen, jetzt haben die am Letzten angefangen, haben eine Stunde gearbeitet, denken die natürlich, Mensch, wir haben ja viel länger gearbeitet, wenn Menschen nicht arbeiten. Oh, richtig, ja, Maßstäben, müsste eigentlich mehr haben. Also die 12 Stunden gearbeitet haben, müssten eigentlich 12-mal so viel bekommen, wie die nur eine Stunde gearbeitet haben. Jeder bekommt einen Denar. Gottes Maßstäbe, was für welche Arbeit gerecht ist, ja, Weltentlohnung, ist eine andere als unsere. Jeder hatte eigentlich seinen gerechten Lohn empfangen. Ein Denar war üblich für einen Tageslohn. Für so einen Landarbeiter, das war ganz normal, für einen Tag ein Denar als Lohn zu erhalten. Das war eine faire Entlohnung. Kein Lohndumping. Aber die anderen haben mehr erhalten. Überschwänglich gewissermaßen, über ihren Verdienst hinaus. Wie am Anfang haben wir gehabt, Gott ist auf Opfer nicht angewiesen als Schöpfer des Universums. Braucht nicht unser Geld und auch nicht unser Gold. Hier. Was will denn Gott damit? Ist ein bisschen wenig. Könnte natürlich größer sein. Und selbst das, wenn das in Gold wäre, egal. Völlig unerheblich. Aber warum geht denn Gott auf das Geld ein? Auf Geld im Sinne einer Opfergabe. Malachi 3, Vers 10. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in mein Haus sei, und prüfet mich dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreichlicher Fülle herabschütten werde. Da spricht Gott eine Verheißung aus. Wenn ihr mir den Zehnten bringt, wie es im Alten Testament auch festgehalten war als Opfergabe, dann werde ich euch auch segnen. Und vorher heißt es, ich will euer Opfer gar nicht. Ach, was soll ich denn mit euren Opfern? Ja, warum ist dann eigentlich unser Verhalten für Gott wichtig? Welche Auswirkungen hat Geld bzw. Vermögen, das ist jetzt wirklich eine Einheit zu sehen als Begriff, für uns Menschen und für unsere Beziehung zu Gott? Ja. Wir haben mal dieses Bild gesehen, ne? Anbetung des Geldes, des Mammon, so personifiziert. Geld kann auch eine Versuchung sein, uns vom Glauben abzubringen, Gott nachzufolgen, ganz klar. Da finden wir einige Beispiele. Jesus greift das auf. Lukas 18, Vers 18. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Manche Übersetzungen heißt es auch reicher Jüngling. Und da sagt Jesus: Was nennst du mich gut und was hast du gemacht, das und das? Hast du deinen Vater, hast du deine Mutter geehrt? Wie es auch im Alten Testament heißt. Ja, habe ich alles gemacht. Wunderbar. Ich habe es von meiner Jugend aus gehalten. Aber als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast.
und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach.
Wir kennen die Reaktion von diesem reichen Jüngling.
Ja, er war nicht begeistert. Jesus hat gewusst, woran sein Herz eigentlich noch hängt. Ja? Und er sagt ja auch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Ups, das ist ja auch eine Aussage.
Wobei man denkt, naja, Nadelöhr, man denkt ja eher so an so Nadel, ja, und Faden da durchstecken, so ein kleines Nadelöhr. Aber es gibt auch Auslegungen, die sagen, dieses Nadelöhr, das war von einem Stadttor. Großes Stadttor, dieses kleine Seitentor, also Eingang, wo nur Personen durchgehen konnten, aber keine Lasttiere wie Kamele. Ja, das schwer sei, also Kamel müsste so durchroppen und so, ja, so auf den Knien. Da wäre es theoretisch möglich, aber nicht aufrecht und so mit den Lasten. Das kann man jetzt auch unter Nadelöhr verstehen, ist aber auch sehr schwierig. Aber jedenfalls ist es nicht einfach. Ja, also es ist eine Gefahr. Es ist negativ. Oder die Zöllner. Oh, die waren ja sehr beliebt, ne? Oh. Und Jesus ist ja halt zu denen hin. Was haben denn die Pharisäer mal gesagt über die Zöllner? Ihr seid Sünder. Du gehst zu diesen Sündern. Ja, was haben die denn gemacht? Wie war damals die Situation? Israel war besetzt von den Römern. Und die Zöllner haben Steuern eingenommen für die Römer. Da ist Römische Reich, die wollten leben in Rom, die mussten die Armee unterhalten. Ja, das große römische Imperium, auch die Spiele in Rom, diese ganzen Prunkbauten, musste ja alles finanziert werden. Das Geld kam aus den Provinzen, die Zöllner waren dafür eingesetzt. Aber die haben nicht nur das genommen, was eigentlich vorgesehen war, sondern ein bisschen mehr. Ne? Die haben sich so einen Teil auch mal hier in die eigene Tasche gesteckt. Ne? Und dann so, ja. Und da kamen auch welche zur Buße. Ne? Was haben die dann gemacht? Hat einer gesagt, ich gebe alles zurück, was ich zu viel genommen habe. Ich gebe das Doppelte zurück. Als sie erkannt haben, dass es auch Sünde ist. Also die waren doch verachtet, die Zöllner. Oh, weil die gerade mit der römischen Besatzungsmacht auch noch zusammengearbeitet haben und in der eigenen Tasche gewirtschaftet haben. Also korrupt waren. Ja. Und in der Frühchristenheit gab es auch nicht viele Reiche, ne, die vermögend waren. Später sagten, was sind denn überhaupt die Christen? Ne? Arme, Frauen und Sklaven. Das waren die, die in der Gesellschaftsschicht ganz unten waren. So, Frauen hatten ja auch kein so großes Ansehen gehabt. Sklaven, klar, davor brauchen wir jetzt gar nicht zu reden. Arme auch nicht. Wenig Reiche. Es sind ja auch Versuchungen da, wenn man Vermögen hat, Reichtum. Zum Beispiel, wenn man ein großes Einkommen erzielen will, man will weiterkommen auf der Karriereleiter, Top-Einkommen haben. So, da muss man 35-Stunden-Woche, kommt man da nicht hin. Ja, da muss man ein bisschen mehr machen. Viele Überstunden. Sich wirklich total reinhängen. Man muss ein bisschen aufpassen, da ist ein 22-jähriger junger Investmentbanker gestorben bei Goldman Sachs. Der hat, glaube ich, so 100 Inder. Der hat, glaube ich, jetzt 100 Stunden in der Woche gearbeitet. Und dann hat er so einen Kollaps gehabt. War nicht mehr. Aber dadurch haben wir auch wenig Zeit für andere Dinge, für die Familie. Wie viele Kinder sind vernachlässigt worden, ne, weil einfach die Eltern eine Karriere machen wollten. Auch für die Gemeinde und für Allgemeinvertätigkeiten im Reich Gottes bleibt da wenig Zeit. Ja, und Geld, Reichtum ist natürlich auch immer mit Sorgen verbunden. Erstmal reich zu werden, das ist natürlich eine Sache. Großen Aufwand verbunden, es sei denn, man erbt. Ja, dann fällt es einem gewissermaßen in den Schoß. Aber wenn man reich ist, im Grunde man hat ja nicht genug, man will es ja mehren, man will ja mehr haben. Da muss man sich damit beschäftigen. Ja, so verzinslich anlegen ist ja momentan nicht. Man kommt kaum Zinsen, du brauchst andere Anlagemöglichkeiten. Man muss mehr in Aktien gehen. Da gibt es ja Finanzprodukte.
Da musst du aufpassen, erstmal, dass man die versteht, sonst kann man ganz böse auf die Nase fallen. Ja, man muss immer hinterher sein. Wie ist da die Kursentwicklung? Da muss man aufpassen. Das ist also nicht so einfach. Und vor allem, man kann es ja auch wieder verlieren. Ja? Drastischer Fall. In China hat jemand so eine Start-up-Firma aufgebaut im Internet. Kam ganz toll raus, ging an die Börse in China. Wunderbar. Die hat 14 Milliarden Vermögen gehabt. Was waren sein Vermögen? Das waren im Grunde die Aktienanteile an seiner Firma, wie sie an der Börse bewertet waren. Und auf einmal von einem Tag auf den anderen, kurz Sturz. Der Kurs ist nach unten gegangen, 50%. Der hat 7 Milliarden verloren. Von einem Tag auf den anderen. Da haben die den Handel ausgesetzt mit dieser Aktie. 7 Milliarden verloren. Das trifft ihn. Man hat immer noch 7 Milliarden. Ja? Aber trotzdem, wenn man die Hälfte verliert, man sieht es auch relativ, ich verliere die Hälfte meines Vermögens. Oh, das ärgert mich ja schon. Also man hat auch Sorgen, wenn man viel Geld hat. Wenn man kein Geld hat, hat man natürlich auch Sorgen. Ganz klar. Aber ich kann ja Geld als Statussymbol sehen. Ich kann meinen Wert über mein Vermögen definieren. Mein Geld, Immobilien, was ich habe. Ha, toll, ich habe viel. Bin wer? So wird man ja auch wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Wie wird denn der Arme wahrgenommen in der Öffentlichkeit? Ja, die Umgebung nimmt es da auch so wahr. Jesus sagt auch, denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Weil daran hängt mein Geld, mein Schatz. Das ist mein Schatz. Ich weiß nicht, wer den Herr der Ringe kennt. Ja, da sagt auch immer einer hier, mein Schatz. Und der greift sein ganzes Leben, macht er kaputt. Ja, nur weil er diesen einen Ring haben will. Diese Gollum. Und die Versuchung, dass ich mich da definiere, man findet auch im 2. Könige 20, Vers 13 eine Stelle. Und Hiskia hörte sie an und er zeigte ihnen sein ganzes Schatzhaus, das Silber und das Gold und die Gewürze und das köstliche Öl und sein ganzes Zeughaus und alles, was ich in seinen Schätzen vorfand. Es war nichts in seinem Hause und in seiner ganzen Herrschaft, was Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Um was ging es? Hiskia ist schwer krank geworden und hat Gott darum gebeten, dass er ihn heilt. Durfte er noch 20 Jahre weiterleben. Und es hat sich rumgesprochen, jeder hat gedacht, der stirbt. Es hat sich sogar bis ins ferne Babel herumgesprochen, dass er gestorben ist. Da kamen Boten zu ihm, um ihm zu gratulieren, wie man es halt so macht. Ja, Aufwartung, Kondolenz. Und da kamen die aus diesem bedeutenden Reich Babylon. Was macht er? Er zeigt das, was er hat. Ah, meine Schätze, mein Gold, mein Silber. Alles breitet ihr aus. Die gehen wieder. Was passiert dann? Wer kennt die Geschichte? Nein. Kommt ein Prophet zu Hiskia. Und er sagt ihnen, das, was du ihnen gezeigt hast, das wird dir alles weggenommen werden. Das wird den Babyloniern gehören. Wird alle verschleppt werden. Oh, da sackt natürlich das Herz in sich zusammen. Was habe ich da gemacht? Aber Gott sagt, okay, nicht zu deinen Lebzeiten, weil du mir treu gewesen bist, erst bei deinen Nachkommen. Und die werden auch in ein fernes Land gebracht werden, mit diesem ganzen Gold, mit allen Schätzen hier. Sind die dann weggebracht worden. Das bin ich, das ist mein Wert. Es war einfach nichts mehr. Kein Bestand gehabt für die Ewigkeit. Der Stolz auf das eigene Vermögen, das Prahlen damit, führt in das Verderben. Ist eine Gefahr. Ja, auch im christlichen Umfeld gibt es ja auch so ein Ranking, jemanden nach Vermögen zu beurteilen. Das war auch im Neuen Testament in urchristlichen Gemeinden ein großes Thema. Es gab ja doch ein paar Leute, die ein bisschen mehr Geld hatten als andere. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und prächtiger Kleidung und es käme auch ein Armer in unsauberer Kleidung und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz dort oder setze dich hier zu meinen Füßen, hier zu dem Armen. Die fasse Christenheit auch. Auch wenn man christliche Magazine liest, ja, so Leute, die prominent sind, ja, die Geld haben und so, die, klar, die werden auch wahrgenommen als was ganz Besonderes, ja, so hingestellt als Vorbild, als Ideal. Das kann man ja theologisch ja auch ganz sauber verpacken. Wenn ich Geld habe, wenn ich Vermögen habe, das kann ich auch als Segen Gottes begreifen. Gut, war auch Abraham. Er wurde gesegnet. Salomo mit seinem Vermögen. Wir sagen, ich bin von Gott auserwählt oder dass ich viel Geld habe, Vermögen habe, das ist ein Zeichen meiner Auserwählung. Das hat man im Calvinismus, kam das ganz groß hoch. Ja? Ich arbeite, Arbeit ist Gottesdienst, ja, und dass ich richtig hart arbeite, das zeigt sich in meinem Vermögen, was ich damit erwirtschafte. Und das ist ein Zeichen der Prädestination der Auserwählung vor Gott, dass ich viel Geld habe. Das hat also auch Theologie auch Einklang gefunden. Die Strömung gibt es heute auch. Geschäftsleute, ich glaube, die nennen sich jetzt anders, des vollen Evangeliums, wer die noch kennt. Und zu sagen, oh, wenn ich viel Geld habe, ja, dann bin ich auf dem richtigen Weg, dann gebe ich mit Gott. Und das ist ein Zeichen Gottes. Und ich krank bin, ja, da fehlt mir was, dann bin ich in Sünde. Ja, wenn ich geheilt werde von Krankheit, dann bin ich wirklich von Gott gesegnet. Wenn ich Vermögen habe, bin ich von Gott gesegnet. Bin ich krank, bin ich arm, da habe ich eine Sünde, da fehlt mir was. Die Aussagen gibt es auch im christlichen Raum. Wie gehen wir denn eigentlich mit dieser Gefahr um? Ja, Geld als Versuchung, darüber haben wir jetzt gesprochen. Es gibt auch Gegenreaktionen. Ganz frühe Gegenreaktionen von Christen, auch wirklich ernsthafte Christen, die erkannt haben, Geld kann eine Versuchung sein. Ja, überhaupt die Welt. Ich sondere mich davon ab. Kam so ab dem 3., 4. Jahrhundert auf. Ich will mich nicht mit der Welt mehr beflecken, mit allem. Die haben sich eine Säule gebaut, ein paar Meter hoch, oben eine große Plattform, sind da hoch, haben sich darauf gesetzt und saßen da oben, haben gebetet. Und von den anderen wurden die als Vorbilder auch gesehen. Man hat sie auch als Säulenheilige bezeichnet. Die haben dann Korb runtergelassen und dieser Korb wurde dann befüllt mit irgendwelchen Nahrungsmitteln. Mal leben mussten die ja auch. Und dann saßen die da oben, haben nichts anderes gemacht, als zu sitzen, zu beten, zu meditieren. Und haben alles Weltliche abgelehnt. Ist ja auch eine Reaktion, dieser Gefahr zu begegnen, sich zu isolieren. Aber andere haben ihnen ja was gebracht, die mussten ja Geld verdienen, ja, dass sie auch ein bisschen mehr verdient haben, um ihnen auch diese Opfergaben zu Spenden geben zu können. Oder in der Kirche, der Reichtum dieser Prunk, Päpste, was die auch gebaut haben. Da gab es auch einen ganz besonderen Mann, der mal nach Rom ging, vom Papst stand. Franz von Assisi, der gesagt hat, auf diesen äußeren Prunk kommt es gar nicht an. Jetzt sind andere Dinge vor Gott. Und er hat ja die Franziskanerorden gegründet. Und ein Zeichen war auch, nicht auf Geld, auf Vermögen zu achten, sondern wirklich sich für Gott zu öffnen, den Armen auch zu dienen. Das hat den Franziskaner auch ausgezeichnet. Wie gesagt, eine Gegenreaktion. Ganz andere Sichtweise wie der Calvinismus oder diese Arbeitsethik und so. Vermögen, Zeichen als Segen Gottes. Auch das gibt es als Reaktion. Ja, es gibt nicht einen Punkt, ich hatte mal vorhin ganz kurz genannt, ja, was ist denn eigentlich, wenn ich kein Geld habe? Das kann ja auch eine Versuchung sein. Ich muss darum kämpfen, ja, dass ich auch irgendetwas kaufen kann. Größte Dinge, wenn die Waschmaschine kaputt geht, das kann vielleicht schon ein Problem für mich sein. Dass sie das andere mehr haben, kaufen nicht das, kaufen nicht noch jenes. Kann auch Neid eine ganz große Gefahr sein, wenn man auf andere schaut. Oh, der hat ein schöneres Auto als ich. Tolleres Haus. Jetzt haben wir von diesen Gefahren gehört. Aber wie soll man jetzt damit umgehen, positiv? Leben und Umgang mit Geld. Als gerechte Verwalter Gottes. Wie gehen wir positiv mit dem Geld, unserem Vermögen um? Für Gott kommt es nämlich auf die Sichtweise an, wie wir Geld, unser Vermögen betrachten. Ist es unser Eigentum, können wir frei darüber nach Belieben verfügen. Wir sehen uns, wenn wir bewusste Entscheidungen für Gott getroffen haben. Was sagen wir dann? Ist es noch unser eigenes Leben? Wem gehört unser Leben? Gott. Gott, hier gehört mein Leben, nimm es ganz. Aber mein Bankkonto lass mir. Gott hat uns mit Gaben ausgestattet. Die sollen wir für ihn einsetzen. Das gilt für unser Geld und Vermögen das Gleiche. Jeder hat von Gott verschiedene Gaben bekommen. Einer mehr, anderer weniger. Ich habe vorhin auch den Werner irgendwo gesehen. Ja? Ist ja musikalisch. Siehst du, ich finde deine Gabe, Musik, wunderbar. Wenn ich jetzt singen würde oder Klavier spielen würde, das wäre sinnvoll, wenn man den Saal räumen will. Ich habe diese Gabe, Musik nicht, Musikalität. Ist was Wunderbares. Gibt auch andere Begabungen. Darauf möchte ich jetzt heute nicht eingehen, hier in der Predigt. Geld gehört auch dazu. Wenn man Vermögen hat, wenn man auch über Einkommen erzielt, ja, aufgrund seiner Möglichkeiten, das ist auch etwas, was Gott einem als Gabe auch gibt. Was man auch genauso für ihn einsetzen kann, genauso mit der Musik. Du könntest sagen, du spielst nur in Spelunken, ja, da wo Drogen gehandelt werden. Ja? Oder du setzt diese Gabe eben zu Ehre Gottes hier auch im Gottesdienst mal ein. Mike vorhin, also Mike genauso, andere hier. Ja? Wie setzen wir diese Gabe ein? Wie viele Prominente gibt es auch, Musiker? Ja? Britney Spears, die hat gesagt, propagiert ganz toll, so wichtig ist es, bis zur Ehe als Jungfrau zu leben. Ja? Und dann wirklich Sex nur eine Ehe zu haben. Das hat die mal am Anfang gesagt. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? Und wie die abgeglitten ist, auch mit Drogen, mit allem, ja? Das ist also, man kann auch ganz schlechten Weg gehen, wenn man eine Gabe hat, Musikalität. Aber man kann es auch wirklich positiv für Gott einsetzen. Es ist mit Geld genauso. Das Geld genauso neutral wie so eine Gabe, Musik, Geld zu haben. Gott hat uns mit Gaben ausgestattet, die sollen wir für ihn einsetzen. Gibt ein schönes Beispiel, dass Jesus sagt, ein Mensch, der außer Landes reiste, Matthäus 25, Vers 14, folgender. Den gab er etwas von seinen Haben. Dem einen gab er 5 Talente. Ich denke, die meisten kennen die Geschichte. Ne? Und einem gab er 2 Talente und dem letzten gab er 1 Talent. Talent war eine Gewichtseinheit. Ja? Das waren also durchaus mehrere Münzen, halt wirklich eine Vielzahl. Ja, mit den 5 hat er wirklich gut gewirtschaftet, hat 5 dazu gewonnen. Der hat verdoppelt, den Einsatz. Und der mit 2 hat ihn ja eigentlich auch verdoppelt. Der hat ja auch nochmal der 2 hinzugewonnen. Bloß dieser eine, der jetzt nur diesen einen Sack bekommen hat, der hat es vergraben. Und dann kommt der Herr wieder und sagt, oh toll, du hast mit den 5, du hast es verdoppelt. Und du mit den 2, du hast es auch verdoppelt. Und du, was hast du gemacht, du Fauler? Ich habe gewusst, du bist streng. Hier hast du es wieder. Dann sagt Jesus, hättest du den Geldwechsel gebracht zur Bank, hättest du noch Zinsen dafür bekommen.
Das heißt, nicht mal das hast du gemacht. Geh du hinaus von mir. Der hat diese Gabe nicht eingesetzt. Als gerechte Verwalter Gottes sind wir auch dafür verantwortlich, für unser Leben und damit auch für unser Vermögen als Unterkategorie unseres Menschseins, dass wir das wirklich in seinem Sinne auch einsetzen. Geld dient natürlich unserer Versorgung, ganz klar als Tauschmittel, ne, die Funktion des Tauschmittels. Ist aber auch für das Reich Gottes vorgesehen. Wie setzen wir das Geld ein im Sinne Gottes?
Ja, was kann man jetzt eigentlich sagen? Was soll man jetzt Gott davon geben?
Spontane Reaktion. Von dem, was ich habe, was soll man Gott geben? Also den Zehnten. Es kommt ja aus dem Alten Testament. Ne? Da findet man das ja mit diesen Opfergaben, dass man Gott den Zehnten geben sollte. Findet man das irgendwo im Neuen Testament? Haben wir, ja? Es ist natürlich immer die Frage, man möchte immer wissen, dass ich das tue, am besten so eine Checkliste, ich mache das und das, das ist Gott wohlgefällig, ich mache das und das nicht und das ist Gott nicht wohlgefällig. Ja, nein, ja, nein. Ich war mal bei einem Vortrag, christlicher Unternehmer, und da sprach auch der Horst Deichmann. Und Deichmann ist ja bekannt von den Schuhen her, das ist der größte Schuh-Einzelhändler Europas, die Kette. Inzwischen ist er aus der Geschäftsführung ausgeschieden, sein Sohn führt es gar weiter. Und er wurde auch gefragt mit dem Zehnten, ja, muss man denn den Zehnten geben? Da sagt er, nein, es kann auch mehr sein. Das war diese Antwort, ja, von dem Horst Deichmann. Ja, jeder geht anders damit um. Wer kennt den Bruder Andrew, der Schmuggler Gottes? Hat jemand das Buch gelesen? Ja? Da gibt es auch eine Stelle, der ist auch mal in London. Und da kommt er unter anderem mit einem Bauunternehmer zusammen. Der macht was ganz Eigenartiges. Der gibt auch 10%. Nämlich für sich und 90% für Gott. Hat mich irgendwie auch beeindruckt. Mir geht es jetzt nicht darum, einfach eine Gesetzmäßigkeit, ja, zu sagen, wie viel muss man jetzt für Gott geben, eine Zahl zu nennen, das kann man jetzt gar nicht. Das kann ich genauso wenig. Aber offen zu sein für das, was wirklich, was wir können nach unserem Vermögen und was Gott uns da auch aufs Herz legt. Wo geben wir das Geld hin? Was sollen wir damit machen als gerechte Verwalter? Das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Geht nicht nur, was wir mit unserem Geld machen, wie wir das sehen. Aber wenn wir unser Leben wirklich aus Gott nehmen, ja, eine Gnadengabe als Verwalter Gottes, dass wir die für ihn einsetzen. Wenn ich musikalisch bin, dass ich auch wirklich auch was für Gott tue, die Musik zur Ehre Gottes einsetze. Mit dem Geld genauso. Man kann mit Geld so viel Gutes machen. Das machen auch welche, die viel Geld haben, auch viel Gutes. Diese Beispiele gibt es auch. Denken wir nur an den reichen Jüngling, der auch diese Grabstelle gehabt hat, die er für Jesus zur Verfügung gestellt hat. So eine Grabstelle konnte sich nicht jeder vorhalten, ist ja aus dem Felsen rausgehauen worden. Also ich bin ja mal in Jerusalem gewesen, ist die Frage, ist es da wirklich dort, wo Jesus begraben wurde oder nicht? Aber man kann sich das zumindest gut vorstellen in diesem Garten. Und das rauszuhauen, das ist eine Menge Arbeit. Ja, das hat auch Geld gekostet, so eine Grabstätte. Normalerweise haben die Armen, da haben wirklich wie ein Loch ausgegraben, rein und ein paar Steine rauf. So sind die damals normalerweise beerdigt worden. Und Jesus wirklich in diesem besonderen Grab, ja, weil dieser eine reiche Mann von Arimathäa das gehabt hat für ihn. Und der hat es auch wirklich für Gott auch eingesetzt. Geld kann, es ist beides, wie vieles im Leben. Es kann ein Fluch sein, es kann eine Versuchung sein. Ich habe hier eine Münze
aus Tyrus einen Schekel. Daher kann jeder mal nach vorne kommen, nach dem Gottesdienst sich das auch mal ansehen. Und man geht davon aus, das ist, sagen wir mal, Stand der Forschung, dass dieser Tyrus-Schekel einer dieser 30 Silberlinge gewesen ist, die Judas erhalten hat. Wenn man früher eine Wallfahrtsstätte aufgemacht hätte, das war ja mal so ein Katholizismus, hätte gesagt, das war eine der Münzen 31. Nein, bestimmt nicht. Aber es kann einer dieser Tyrus-Schekel gewesen sein, einer von diesen 30 Silberlingen. Teil 30, so ein kleiner Nebensatz. Ganz interessant, das war übrigens auch der Lohn eines Sklaven. Nicht der Lohn eines Sklaven, sondern der Wert eines Sklaven. Also wenn man einen Sklaven gekauft hat, dann muss man auch 30 Silberlinge für einen Sklaven bezahlen. Das war im Alten Testament ein gängiger Preis und es war auch im Neuen Testament ein gängiger Preis. Von daher, auch von der Prophetie her, die Zahl 30, die hat auch wirklich eine große Bedeutung. Aber das möchte ich heute mal nicht in die Tiefe gehen. Wie gesagt, mit so einer Münze ist der Judas bezahlt worden. Hat ja auch in der Umgangssprache jetzt auch Eingang gefunden, Judaslohn. Wir wissen ja, was er nachher gemacht hat. Ne? Ihn hat es ja gereut, hat sich an ihn erhängt. Ja, was haben die denn gemacht? Das Geld hat er dir vorher hingeworfen. Eigentlich wollte die ja auch eine Art Absolution, haben die ihm natürlich nicht gegeben, diese Hohenpriester. Und dafür haben sie ja so einen Acker gekauft. Von diesen 30 Silberlingen. Also wie gesagt, Geld kann ein Fluch sein. Aber Geld kann auch ein Segen sein. Das ist ja wirklich ein Silberstück, ne? Echtes Silber. Hier, was ich habe, das ist ganz kleine Münze aus Bronze, nicht viel wert. Man schätzt so ungefähr das 16. eines Tageslohnes von so einem Landarbeiter. Brutermünze oder umgangssprachlich auch Schärflein der Witwe. Das ist die Münze, die die arme Witwe mal im Tempel gegeben hat. Da haben viele was gegeben. Auch mal Silber. Schau mal hier, Opferkasten. Ah, was ich gebe für Gott. Ich bin nicht fromm. In Wirklichkeit habe ich viel mehr, ganze Säcke zu Hause. Und die Frau, sagt Jesus, sie hat gegeben das, was sie noch hat. Und das ist in der Bibel genannt worden. Ganz kleiner Wert. Ist wirklich, kann man sagen, unterste Zahlungsmitteleinheit damals gewesen. Und das hat die Frau gegeben. Und das ist die Geschichte, die hat Jesus auch wirklich allen publik gemacht. Die haben jetzt im Grunde Milliarden Menschen gelesen, was diese Frau gemacht hat. Diese arme Witwe. Vom Wert her völlig unbedeutend. Kann man vergessen. Aber das ist ihr Herz. Sie hat wirklich das aus der Liebe zu Gott gebracht. Alles, was sie hat, ihr ganzes Leben für Gott. Und das hat Jesus aufgegriffen. Und das ist etwas, was man sich uns auch wünschen kann, wirklich für Gott zu machen. Wirklich auch für uns ganz, alles, was wir tun, aus ganzem Herzen. Denn darum geht es Gott, etwas aus ganzem Herzen zu tun, was wir machen. Denn Gott sieht unser Herz an. Der ist auf unser Geld nicht angewiesen. Ach, so eine kleine, hier ist Bronzemünze. Selbst wenn es eine Goldmünze gewesen wäre, Vielfaches an Wert. Das soll eigentlich auch die Botschaft sein, wie wir als gerechte Verwalter von Gott mit dem, was wir haben, auch umgehen. Also ich lasse es hier liegen, man kann sich das nachher nochmal ansehen. So, und möchte noch mit uns beten. Ja, lieber Jesus, ich danke dir für alles. Ich danke dir dafür, dass wir alles, was wir von dir bekommen haben, dass wir das auch annehmen können als gerechte Verwalter. Dass es nichts in unserem Leben gibt, was wir vor dir ausklammern, sondern dass wir wirklich alles in dein Licht stellen und dass wir wirklich uns einfach vor dir zeigen lassen, was willst du, dass wir auch tun. Und es zeige uns bitte. Amen.